Die Radio Wissen. Update.
Vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe ging es heute um das Thema Netzsperren. Gerichtssprecherin Yvonne Ott.
Von den Access-Providern kann man verlangen, dass sie den Zugang zu einzelnen Internetseiten, auf denen Urheberrechtsverletzungen begangen worden sind, sperren.
Netzsperren gehen also, zumindest im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen. Die Einzelheiten dazu, die gibt es jetzt hier im Update mit Jakob Vogel. Guten Abend.
Update.
Dürfen oder sollen Internetprovider bestimmte Seiten im Netz sperren, weil dort illegale Inhalte verbreitet werden? Die Diskussion darum ist nicht neu, aber seit heute um ein Urteil reicher. Vor dem Bundesgerichtshof hatten die Musikverwertungsgesellschaft GEMA und große Plattenfirmen geklagt, und zwar gegen die Telekom und andere Provider. Die sollten zwei Seiten im Netz sperren, weil dort illegal Musik angeboten wurde. Der Bundesgerichtshof sagt, im Grunde sind die Provider schon der richtige Ansprechpartner. Nochmal Gerichtssprecherin Yvonne Ott.
Wenn ein Access-Provider den Zugang zu Internetseiten vermittelt, auf denen jetzt Urheberrechtsverletzungen stattfinden, dann leistet er einen Beitrag zu diesen Urheberrechtsverletzungen.
Allerdings schiebt der BGH ein großes Aber hinterher, denn einfach so eine Sperre vom Provider fordern, das geht auch in Zukunft nicht.
Nicht zumutbar ist zum Beispiel die Inanspruchnahme eines Access-Providers dann, wenn der Rechteinhaber nicht zuerst ernsthaft versucht hat, den eigentlichen Störer in Anspruch zu nehmen, sprich gegen die Betreiber der Internetseiten vorzugehen.
Und das war im Prozess GEMA und Plattenfirmen gegen die Provider wohl nicht der Fall. Der BGH entschied deshalb, dass die Provider im vorliegenden Fall nicht sperren müssen.
Der Access-Provider ist der Letzte, der in Anspruch genommen werden kann, weil er von der Urheberrechtsverletzung am weitesten entfernt ist.
Und bevor die Provider zur Tat schreiten müssen, müssen die Kläger alle zumutbaren Wege ausprobiert haben, selbst gegen die Urheberrechtsverletzer vorzugehen, zum Beispiel indem sie mit ausländischen Behörden zusammenarbeiten. Der Branchenverband Bitkom hat das Urteil im Großen und Ganzen begrüßt. Er sieht die Netzsperren aber weiter als eine Gefahr für die Freiheitsrechte. Die dürften dadurch nicht eingeschränkt werden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Zum Urteil aus Karlsruhe gibt's natürlich auch Meinungen im Netz. Arne Bab schreibt auf tagesschau.de, Privatleute können die Sperrung ganzer Seiten verlangen, weil auf den Seiten Links zu Dateien sind, an denen diese Privatleute die Verwertungsrechte halten. Und egal, was es an Anforderungen dafür gibt, das ist ein Dammbruch. Wobbox gibt auf heise.de zu bedenken, was alle Befürworter solcher Sperren hier vergessen, ist, dass nicht nur die GEMA nach diesem Urteil solche Sperren veranlassen darf, sondern quasi jeder, der meint, dass ein Urheberrecht verletzt wurde. Und Werner 40 fügt hinzu, da könnte man ja auch die Post für die Inhalte von Briefen verantwortlich machen und verlangen, von bestimmten Absendern keine Sendungen mehr zuzustellen. Peter Werner schreibt auf Spiegel Online, nach der Vorratsdatenspeicherung ein weiterer Grund, sich einen zuverlässigen VPN-Anbieter zu suchen. Anbieter entsprechender Dienste sollten Dankeschreiben an das Gericht und den Bundestag senden.
Was sonst noch wichtig war?
Das Bundesarbeitsministerium soll im nächsten Jahr 2 Milliarden Euro extra bekommen, um die Mehrausgaben für Flüchtlinge zu decken. Das hat Arbeitsministerin Andrea Nahles heute im Bundestag angekündigt.
Damit die Menschen, die vor Terror und Gewalt fliehen, bei uns Fuß fassen können, Deutsch lernen, eine Ausbildung oder eine Arbeit finden, selbst für sich sorgen können. Das ist das Ziel.
Außerdem sollen mehr Gelder bereitgestellt werden für die berufsbezogene Sprachförderung von Flüchtlingen. Unabhängig davon hat heute der Deutsche Städtetag gefordert, dass der Bund deutlich mehr für die Integration von Flüchtlingen tun muss. Städtetagspräsidentin Eva Lohse wies darauf hin, dass der Großteil der Arbeit bei der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge von den Kommunen geleistet wird. Deshalb sollten sich Bund und Länder daran maßgeblich beteiligen. Konkret forderte sie ein stärkeres Angebot an Sprachkursen und gezielte Angebote, um Ausbildungsabschlüsse nachholen zu können. Die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei sind seit dem Abschuss eines russischen Kampfjets auf einem Tiefpunkt angelangt. Heute hat der russische Präsident Wladimir Putin von der Türkei eine Entschuldigung verlangt. Erdogan hat das aber schon abgelehnt. Es ist aber nicht die einzige Reaktion aus Russland, die es mit Blick auf die Spannungen gegeben hat. Russlands Landwirtschaftsminister Alexander Katschow.
Heute werden verstärkt Nahrungsmittelkontrollen in türkischen Betrieben durchgeführt. Von 6 Betrieben wird erst einmal nichts mehr nach Russland importiert. Wir haben bei den Obst- und Gemüsesorten einen erhöhten Gehalt an Pestiziden und Nitraten feststellen müssen.
Russland versucht also mit einem Importverbot für Lebensmittel die Türkei unter Druck zu setzen. Außerdem rät die Regierung inzwischen, Reisen in die Türkei zu vermeiden. Sportminister Vitali Mutko.
Wir haben der gesamten Fußballgemeinde empfohlen, auf alle Reisen in die Türkei, die nicht im offiziellen Spielkalender stehen, zu verzichten.
Moskau ist also deutlich verstimmt, auch wenn die Türkei jetzt versucht, die Wogen zu glätten. Der türkische EU-Minister sagte heute, dass sich beide Länder gar kein unfreundliches Verhältnis leisten können. Die Spannungen zwischen Russland und der Türkei machen es auch der internationalen Gemeinschaft schwerer, eine gemeinsame Allianz gegen den IS in Syrien zu schmieden. Der russische Politologe Wladimir Jevseyev.
In Russland denkt man ernsthaft darüber nach, ob man den syrischen Kurden nicht Militärhilfe gewähren sollte. Es geht nicht nur um Luftunterstützung, sondern auch um Waffenlieferungen, zum Beispiel um panzerbrechende Waffen. Die Kurden könnten diese Waffen dann gegen türkische Panzer einsetzen.
Und das klingt nicht danach, als würde Russland mit der Türkei in Syrien am gleichen Strang ziehen wollen. Der Kampf gegen den IS und wie er geführt werden soll, das hat heute auch das britische Parlament beschäftigt.
If we won't act now, when our friend and ally France has been struck in this way, then our allies in the world can be forgiven for asking, if not now, when?
Wenn wir in dieser Situation nicht reagieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unsere Verbündeten uns fragen, wann, wenn nicht jetzt. David Cameron hat heute vor dem britischen Parlament für ein militärisches Eingreifen in Syrien geworben. Es geht konkret um britische Luftschläge gegen Stellungen des IS auf syrischem Territorium.
We shouldn't be content with outsourcing our security to our allies. If we believe that action can help protect us, then with our allies, we should be part of that action, not standing aside from it.
Der britische Premier sagt, dass es nicht reicht, die Sicherheit Großbritanniens an die Alliierten auszulagern. Vielmehr müsste man an gemeinsamen Aktionen teilnehmen und nicht nur zuschauen. Großbritannien beteiligt sich bis jetzt schon am Kampf gegen den IS im benachbarten Irak.
Der Islamische Staat lässt sich nicht mit Worten überzeugen, sondern der Islamische Staat muss mit militärischen Mitteln bekämpft werden.
Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern bei Frankreichs Präsident François Hollande gesagt. Da war noch unklar, was das genau heißen könnte. Inzwischen sind die Vorschläge sehr konkret. Unser Korrespondent Christoph Prössel berichtet.
Die Bundeswehr soll sich mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen, einer Fregatte und einem Tankflugzeug beteiligen, wie es aus Koalitionskreisen heißt. Heute informiert das Bundesverteidigungsministerium noch die Fraktionen. In den kommenden Tagen könnte dann alles sehr schnell gehen. Denn schon im Januar sollen die Tornados in Syrien fliegen. Der Bundestag muss zustimmen.
Was noch wichtig wird.
Das gleiche Thema, nämlich der Kampf gegen den IS, liegt auch in Moskau gerade auf dem Tisch. Dort berät sich der französische Präsident mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. François Hollande hat ja das Ziel, eine möglichst breite Koalition gegen den IS aufzustellen. Und da soll Russland auch dabei sein. Allerdings hat er schon klar gemacht, dass es für eine Zusammenarbeit Bedingungen gibt. Frankreich will, dass Putin Druck macht auf den syrischen Machthaber Bashar al-Assad, damit der keine Fassbomben mehr auf die Zivilbevölkerung werfen lässt. Außerdem will Hollande in Syrien einen politischen Wechsel ohne Assad. Wegen dieser Differenzen und auch wegen des Abschusses des russischen Kampfflugzeuges an der türkisch-syrischen Grenze glauben Diplomaten aber nicht, dass es in Moskau einen Durchbruch gibt. Die Anschläge von Paris sind morgen genau 2 Wochen her. Dann gedenkt Frankreich noch einmal mit einer zentralen Trauerfeier der Toten. Im Invalidendom werden viele hochrangige Politiker erwartet. Frankreichs Präsident François Hollande wird die Zeremonie selbst leiten. Bei den Anschlägen vor 2 Wochen hatten Attentäter in Paris an verschiedenen Orten 130 Menschen getötet und Hunderte verletzt.
Und sonst in der Welt?
Schon seit längerem prangern Menschenrechtler die Arbeitsbedingungen in Thailand an. Jetzt ist ein weiterer Fall dazugekommen. In der Geflügelindustrie sollen Wanderarbeiter teilweise wie Sklaven ausgebeutet werden. Das berichten die skandinavischen Organisationen Swedwatch und Finnwatch. Demnach werden den Arbeitern Gebühren für die Arbeitsvermittlung und vermeintliche Sozialleistungen vom Lohn abgezogen, sodass am Ende kaum noch etwas übrig bleibt. Thailand ist einer der größten Geflügelexporteure der Welt und zweitgrößter Lieferant in die EU nach Brasilien. In Gambia in Westafrika hat der Präsident weibliche Beschneidung verboten. Er hat das damit begründet, dass der Islam Beschneidung bei Frauen nicht vorschreibe. Gambia ist ein mehrheitlich muslimisches Land. Der Organisation UNICEF zufolge sind 3/4 aller Frauen dort beschnitten. Das Beschneidungsverbot gilt laut dem gambischen Präsidenten ab sofort. Allerdings ist unklar, was passiert, wenn gegen das Gesetz verstoßen wird. Weibliche Beschneidung hat nicht unbedingt religiöse Gründe. Viele Familien denken, dass es zur Tradition gehört und Frauen nur dadurch zur richtigen Frau werden. 1989 hatten zwei Krankenhausmitarbeiterinnen in Indien bei der Arbeit umgerechnet 15 Cent unterschlagen. 26 Jahre lang wurde der Fall untersucht und nach 185 Anhörungen vor Gericht sind die beiden jetzt verurteilt worden. Die Strafe? Jeweils ein Jahr Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von 1,40 Euro. Das berichtet die Zeitung Times of India. Die Verurteilten hatten 1989 in einem Krankenhaus in Nordindien gearbeitet. Damals lief eine große Aktion, in der sich tausende Menschen sterilisieren lassen sollten und dafür Geld bekommen haben. Pro Sterilisierung bekamen auch die Krankenhausmitarbeiter Geld. Am Ende kam raus, dass in einem Krankenhaus bei den Zahlen etwas geschummelt wurde. Die Mitarbeiter dort hatten mehr Sterilisierungen aufgeschrieben und deswegen zu viel Geld vom Staat bekommen.
Wissensnachrichten.
Wenn man mal auf einem kleinen Dorf in Afrika fest gesessen hat, dann weiß man ein paar Dinge bei uns wieder zu schätzen, zum Beispiel ausgebaute Straßen, damit der Krankenwagen leicht von A nach B kommt. Weit entfernt sind die meisten afrikanischen Länder davon nicht mehr. Der ökonomische Aufstieg macht's möglich. Im Kongo, in Nigeria, in Tansania oder Kenia, überall werden gerade riesige Trassen gebaut oder geplant. Australische Wissenschaftler haben sich jetzt diese Projekte angeschaut und warnen, einige dieser Straßen würden mehr schaden, als sie nützen. Tina, du hast da drauf geschaut auf die Studie. Warum sollen die Straßen denn nicht gut sein?
Weil sie in vielen Fällen mitten durch Naturschutzgebiete gebaut werden. Und wenn man da die zusammenhängenden Savannen und Wälder zerschneidet, dann schadet man dem Land eigentlich mehr, als dass es nützt.
Ja, wie sind denn die Forscher überhaupt drauf gekommen?
Also die Wissenschaftler haben sich 33 unterschiedliche Trassenprojekte angeschaut auf dem ganzen Kontinent, wo jetzt zum Beispiel Straßen oder Bahnstrecken gebaut werden oder schon gebaut worden sind. Und dann haben sie geschaut, welche bedrohten Tierarten leben da, wie ist die Pflanzenvielfalt, wie viel CO2 wird durch die Pflanzen da gefiltert, was dann ja quasi wegfallen würde. Und dann haben sie noch geschaut, welchen Nutzen hat das für die Landwirtschaft vor Ort, wenn die Straßen gebaut würden. Es geht nämlich beim Straßenbau oft um die Erschließung unbesiedelter Gebiete mit dem Argument, dass dringend landwirtschaftliche Gebiete geschaffen werden müssen, um eine wachsende Bevölkerung zu versorgen.
Ja, aber das klingt doch eigentlich ganz gut. Und irgendwie ist es ja vielleicht auch eine westliche Sicht, da drauf zu schauen und zu sagen, das schadet jetzt zur Umwelt, lass das mal.
Das war auch mein erster Gedanke, zumal wir ja selbst in Deutschland immer wieder Straßen bauen, die zumindest umstritten sind. Aber vielleicht könnte man es ja auch so sehen, warum die gleichen Fehler machen wie wir, ne? Und sie geben ja kein pauschales Urteil ab, sondern sie machen eine ganz konkrete Kosten-Nutzen-Rechnung auf.
Das heißt, es wird also abgewägt.
Genau, mit dem Ergebnis, dass von den 33 untersuchten Trassen 5 sehr vielversprechend sind und Nutzen bringen. Also da sind die Umweltauswirkungen klein, der landwirtschaftliche Nutzen riesengroß. Bei 22 Projekten ist das Verhältnis ausgeglichen und es gibt leider 6 Trassen, die die Wissenschaftler am liebsten stoppen würden, wenn sie könnten, wo das Verhältnis also nicht stimmt.
Ja, was Wissenschaftler ebenfalls gern stoppen würden, das wäre HIV. Da gibt es jetzt allerdings eher traurige Neuigkeiten. Die Zahlen für Europa haben bei den neu registrierten Fällen zugenommen und sind so hoch wie nie.
Über 140.000 neu registrierte Fälle gab es in Europa im vergangenen Jahr, heißt es.
Kann man denn sagen, dass das prinzipiell in Europa so ist, dass die HIV-Fälle zunehmen?
Nee, also es gibt Länder, da gehen die Zahlen zurück. Das kann man quasi nicht so pauschal sagen. Also Österreich, Estland, Frankreich zum Beispiel, da gehen die Zahlen zurück. Dann gibt es Länder, so wie bei uns, da stagnieren die Zahlen. Und dann gibt es den ziemlich besorgniserregenden Trend aus den östlichen Ländern. Mehr als die Hälfte der neu registrierten Fälle kommen allein aus Russland. Und in Bulgarien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei haben sich die Zahlen in den letzten 10 Jahren verdoppelt.
Es ist ja meist so, dass die HIV-Zahlen bei Männern besonders hoch sind. Also bei Männern, die Sex mit Männern haben.
Das gilt in Westeuropa auch nach wie vor. In Osteuropa sind die Gründe aber andere. Also Beispiel Russland. Von den HIV-Infektionen, von denen man weiß, wo sie herkommen, haben sich 57%, also mehr als die Hälfte, über verunreinigte Drogenbestecke infiziert. Russland hat nämlich ein massives Drogenproblem. Und so wie es in Russland aussieht, ist es auch in den anderen osteuropäischen Ländern. Da kommt der Großteil der neu registrierten Fälle aus dem Drogenmilieu oder von Heterosexuellen und da vor allem von Frauen. Heißt aber nicht, dass wir uns irgendwie zurücklehnen könnten in Westeuropa. Auch bei uns gibt es keine Entspannung. In Deutschland zum Beispiel blieb die Zahl mit 3200 registrierten Fällen im Vorjahr genauso hoch wie das Jahr zuvor.
Ja, also bitte zum Kondom greifen. Wer da die Wahl hat, lässt sich vielleicht auch von lustiger Kondomwerbung leiten. Allzu verwirrend dürfen die Slogans aber nicht sein. Das hat jetzt das Landgericht Düsseldorf entschieden.
Ursprung war der Spruch, 7 Stück entsprechen bis zu 21 Orgasmen vom Berliner Kondomproduzenten Einhorn. Und zwar zählen die so. Ein Kondom einmal benutzen, das sind allein schon mal 2 Orgasmen bei der Frau und einer beim Mann, also 3 pro Kondom, ne, und das dann hochgerechnet. Die Konkurrenz fand das irreführend. Man könnte ja auch denken, ein Kondom sind gleich 3 männliche Orgasmen. Also das Kondom wird dann einfach lustig 3-mal wiederverwendet, was ja nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Das Landgericht sieht das ähnlich und hat die Berufung von Einhorn abgelehnt. Die Verbraucher könnten denken, so heißt es in der Begründung, dass man ein Kondom der Firma mehrfach verwenden kann.
Ja, und das geht so natürlich nicht. Vielen Dank, Tina Kiesling.
Wetter.
Im Süden und Osten ist es bewölkt. Im Norden bleibt der Himmel auch am Abend oft klar. Nachts gehen die Temperaturen dann auf 5 bis minus 3 Grad runter. Morgen gibt es erstmal etwas mehr Sonne. Am Nachmittag kommen dann von Nordwesten her wieder Wolken. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Danke fürs Zuhören.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.